In der heutigen Episode spreche ich mit Dr. Katrin Frisch. Sie gehört zum Ombudsgremium für wissenschaftliche Integrität in Deutschland. Das ist ein Gremium, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingesetzt wurde, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu Fragen und Konflikten im Bereich guter wissenschaftlicher Praxis zur Seite zu stehen. Und ich dachte, das ist vielleicht hier für euch für das Thema Promotion eigentlich immer auch ein Thema, über das man Bescheid wissen sollte. Sie gibt da auch noch mal ein paar Tipps, woran man denken soll oder was man vielleicht in der Promotionsbetreuung abspricht. Und ich danke mich sehr bei ihr, dass sie heute hier ist. Ich bin Dr. Jutta Wergen, Coach und Trainerin für Promovierende und Promotionsbetreuende. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, Dr. Katrin Frisch. Schön, dass du hier bist. Und ich will zunächst erstmal sagen, dass ich dein Buch oder das Buch, bei dem du mitgeschrieben hast, Wissenschaftliche Fairness, dass ich das sogar zum großen Teil gelesen habe. Ich werde das hier auch nochmal in die Shownotes tun. Und ich finde das wirklich ein wichtiges Thema. Das passiert mir ja immer oder das kommt mir immer wieder vor bei den Promovierenden. Und ich will ganz kurz nochmal, bevor wir über diese Ombudsmann für die Wissenschaftsgeschichte reden, wie bist du auf dieses Buch gekommen? Wann ist dir das passiert?
Danke erstmal. Das freut mich natürlich immer zu hören, dass Leute das Buch lesen und mit Gewinn lesen auch. Ja, das war so ein Produkt auch irgendwo der Corona-Zeit, weil wie vielen anderen Leuten hat auch Corona uns so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie wir eigentlich vorgehen wollten in meinem Forschungsprojekt. Mein Forschungsprojekt ganz kurz. Ich habe 2020 angefangen beim Ombudsmann für die Wissenschaft, dazu später mehr, in einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Wir sind drei Leute für drei Themen, Forschungsdaten, Autorschaften und Plagiate. Und die Idee war eigentlich, mit sehr vielen Leuten ins Gespräch zu kommen, sich zu treffen, Workshops zu organisieren. Und das war zu Corona sehr schwierig. Und wir hatten nun also sehr viel recherchiert. Wir hatten sehr viel zusammengetragen. Und unser damaliger Sprecher, Professor Stefan Rixen, hatte vorgeschlagen, dass wir doch das Wissen, was wir schon zusammengetragen hatten, durchaus publizieren können. Und er hatte als Idee diesen Begriff der wissenschaftlichen Fairness aufgeworfen. Und das fanden wir sehr spannend. Und unter diesem Begriff haben wir uns dann eben nochmal diesen Themen gewidmet. Wir reden ja auch von wissenschaftlicher Integrität und guter wissenschaftlicher Praxis. Und wir dachten, was passiert eigentlich, wenn wir noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir wollen nicht nur gute wissenschaftliche Praxis, wir wollen wissenschaftliche Fairness. Was für Aspekte kommen da noch mit rein? Welche Aspekte sind da noch wichtig? Und es hat uns sehr gepackt und dann ist dieses Buch da rausgekommen. Und das ist auch tatsächlich ein Thema, also die Fairness, die mich auch weiterhin sehr stark beschäftigt.
Ja. Das Buch ist Open Access, also für alle, die sich dafür interessieren, können es auch wirklich frei zugänglich lesen. Und nur nochmal so zur Info. Okay, Ombudsmann für die Wissenschaft. Und ich glaube, dass wir, ich habe immer ein Problem, wenn das Ombudsmann heißt, ne? Aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass sich das nochmal so verändern wird. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, magst du ganz kurz dieses Gremium, ist es, ne? Das firmiert als Gremium, das ganz kurz vorstellen.
Genau, wir sind ein Gremium. Wir haben tatsächlich mehrere Einheiten. Also es gibt ein Gremium aus mehreren ProfessorInnen und eine Geschäftsstelle, die alle Beratungsanfragen annimmt. Zuerst mal über die Kommunikation läuft und die auch viel der Beratung auch macht. Und was wir als Ombudsmann mit einem N, sage ich jetzt mal für die Zuhörenden, für die Wissenschaft, wer wir sind ein überregionales Beratungs- und Vermittlungsgremium bei Fragen zur guten wissenschaftlichen Praxis. Das heißt, alle, die Fragen haben, Beratungsbedarf haben, aber auch Hinweise auf Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis oder die in Konflikte involviert sind oder diese beobachten, können sich an uns wenden, ungeachtet von ihrer Statusgruppe, ihres Fachs, von ihrer Universität und, wenn sie das auch wollen, auch anonym.
Das finde ich total großartig. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich will nochmal ganz kurz auf was anderes eingehen oder so in dem Zusammenhang. Dieses Ombudsmann, ne? Das ist aber irgendwie schon so neumodern, oder? Das kannten wir ja damals nicht, oder?
Nee, das kommt auch aus dem, also das Ombudsmann mit dem einen N, das kommt aus dem nordischen Raum und soll eben der geschlechterneutrale Begriff zu Ombudsmann mit Doppel-N darstellen. Wir hatten schon drüber geredet, wir bekommen bald einen neuen Namen, weil wir ein Verein werden. Wir firmierten ganz lange als ein Forschungsprojekt tatsächlich, gefördert durch die DFG. Und jetzt werden wir endlich ein Verein. Ich sage endlich, weil das eben auch bedeutet, dass die Arbeit der Geschäftsstelle damit entfristet wird, der MitarbeiterInnen. Und es gibt schon recht lange. Recht lange heißt seit Ende der 90er. Und jetzt wird Zeit, dass diese Arbeit eben auch, das ist ja auch eine größere Debatte in der Universität, entfristet wird. Und mit der Vereinsgründung bekommen wir auch einen neuen Namen. Und da heißen wir dann Ombudsgremium.
Ach schön, ja.
Und eben nicht mehr dieses Ombudsmann.
Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich, dass so lange, also du sagst seit Ende der 90er, ne? Ich habe zwar jetzt an einigen Universitäten und Hochschulen schon dieses Ombudsmann gesehen, aber ich habe so das Gefühl, das ist doch was relativ Neues, oder?
Ja, im Prinzip mittlerweile sind durch den Kodex alle Universitäten angehalten, Ombudspersonen an ihrer Institution einzusetzen. Mhm. Aber diese durch den Kodex sozusagen die Leitlinie, die eben vorsieht, dass Ombudspersonen da sein müssen, das gibt es tatsächlich noch nicht so lange. Und der DFG-Kodex, Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, für alle, die ein bisschen Hintergrundinformationen wollen. Die Universitäten in den letzten Jahren mussten diesen Kodex, diese Leitlinien bei sich umsetzen. Das heißt, viele Universitäten haben dann eben auch eigene Statuten zur guten wissenschaftlichen Praxis aufgesetzt. Und nur wenn sie diesen DFG-Kodex umsetzen und bei sich sozusagen mit den eigenen Statuten umsetzen, nur dann bekommen oder können sie sich weiterhin um DFG-Förderung bewerben. Und das ist natürlich ein großer Hebel, diese Leitlinien umzusetzen. Und Teil dieser Leitlinien ist eben die Einrichtung von Ombudspersonen an den Instituten und an den Universitäten. Deswegen sehen wir das zunehmend. Mittlerweile gibt es das wirklich sehr viel. Es gibt so ein paar kleine Institute, wo die jetzt gerade erst im Aufbau sind, aber die kooperieren meistens auch schon mit größeren Unis zum Beispiel, wo dann Zugriff eben auf die anderen Ombudspersonen gewährleistet ist. Also das ist jetzt im Aufbau. Wir haben mittlerweile ein relativ großes Netz an Ombudspersonen, aber das ist tatsächlich eine neuere Entwicklung.
Wenn ich jetzt mal, ich gucke ja jetzt so mal aus der Perspektive der Promovierenden. Und ihr habt ja viele Themen auch, also nicht nur für Promovierende, sondern auch überhaupt generell dieses wissenschaftliche Fehlverhalten. Und da gibt's, glaube ich, so, warte mal, lass mich überlegen, ich meine drei Themen, die ihr immer wieder habt. Das war AutorInnenschaft, Plagiat und was war das dritte noch?
Forschungsdaten.
Ach, Forschungsdaten. Ja, genau, okay. Wenn ich jetzt nochmal, also bevor wir jetzt darauf kommen, wie man denn überhaupt zu euch kommen darf, also es gibt ja die Webseite, die werde ich auch hier nochmal verlinken, würde ich gerne nochmal über dieses Thema sprechen, was mir aufgefallen ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl aus dem Coaching, aus der Beratung, aus dem Kontakt mit Promovierenden, dass die sagen, ja, ich war bei der Ombudsperson, aber die hat mir nicht geholfen. Sie seht ihr das auch? Also dass es zwar diese Ombudspersonen gibt, die aber wiederum ProfessorInnen sind, die natürlich den anderen ProfessorInnen irgendwie nicht zu nahe treten wollen, aus verschiedenen Gründen.
Da ist es sehr schwer, pauschale Aussagen zu treffen, auch weil wir viele Informationen sozusagen, das, was du jetzt zum Beispiel an Informationen bekommst, weil sich Promovierende an dich wenden, die landen nicht unbedingt bei uns. Deswegen können wir das ganz schwer einschätzen. Ich würde sagen, das ist ein sehr heterogenes Feld, die Ombudslandschaft in Deutschland, sage ich mal so. Es wird tatsächlich immer mal wieder auch diskutiert, was so diese Statusgruppen angeht, also dass wir die meisten Statuten sehen vor, dass ProfessorInnen sein sollen, die Ombudspersonen werden. Das hat teilweise auch gute Gründe, weil nämlich, wenn ich zum Beispiel in eine Vermittlung gehen soll, mit wo die Konfliktseite oder wo die andere Seite eben auch eine ProfessorIn ist, dann bin ich da sozusagen auf der gleichen Hierarchieebene. Das macht sowas einfacher.
Ja.
Als wenn das eine Person aus einer anderen Statusgruppe wäre. Wir hören aber natürlich auch, dass es mitunter dazu führt, dass sich besonders Leute aus den unteren Statusgruppen manchmal einfach nicht trauen, auch für den Ombudspersonen zu gehen. Wir hören natürlich auch die Argumente mit, oder da könnte Befangenheit vorliegen. Das ist teilweise sehr schwer nachzuweisen. Aber natürlich einfach, wenn die Angst da ist, da könnte Befangenheit sein oder da wird mir vielleicht nicht zugehört. Auch das kann ja eine Angst sein. Und dann Leute sich nicht hinwenden, das ist natürlich ein Problem. Die Frage ist, wie kann ich dann dagegen vorgehen?
Du hattest mir mal zwei Handreichungen geschickt, die ich auch verlinke hier. Ich habe nämlich gerade gedacht, wahrscheinlich werden diese Ombudspersonen auch gar nicht ausgebildet, oder? Also es wird dann einfach gewählt, du bist jetzt Ombudsperson und genauso gut wie du bist jetzt Promotionsbetreuung.
Genau, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die machen das mit sehr viel Enthusiasmus und sehr viel Interesse. Und es gibt Leute, die eher zufällig in dieses Amt rutschen und dann eigentlich merken, da muss man noch irgendwie ganz schön viel dazulernen, wenn dann tatsächlich der erste Fall reinkommt. Auch wenn man theoretisch sehr viel über Fehlverhalten weiß oder wie läuft Autorschaft. Wir sehen eine zunehmende Professionalisierung des Ombudswesens und da gehört eben auch dazu, was wir auch identifiziert haben und ein Forschungsprojekt und ehemalige Kolleginnen hier aus Berlin, die eben deswegen so diese zwei Handreichungen, die du gerade angesprochen hast, erstellt haben. Eine ist von dem Ombudsstellennetzwerk, ein Netzwerk der Ombudsstellen in der Wissenschaft und eins ist von dem OBUA-Projekt, das sich eben auf Berlin bezieht, die Berlin University Alliance und beide Handreichungen dienen so als Einstiegsliteratur für neue Ombudspersonen, um ihnen so ein bisschen an die Hand zu geben, was sind typische Konflikte, wie läuft eigentlich so eine Vermittlung ab, was muss ich beachten, was ist gut zu wissen, was gibt es für andere Stellen, für was sind die zuständig und wir haben auch in unserer, weil wir Teil dieses Ombudsstellennetzwerks sind, auch die Möglichkeit gegeben, dass Leute das für ihren institutionellen Kontext anpassen können. Also eine anpassbare Datei, wo wir genau gucken können, wie ist das eigentlich in unseren Statuten für die gute wissenschaftliche Praxis, um damit gut weiterzuarbeiten.
Ja, ich stelle mir das schon schwierig vor. Ich habe mal so eine Weiterbildung gemacht in Mediation. Die hat mich schon irgendwie auch an meine Grenzen gebracht, an so eigene Vorstellungen und eigene Gefühle auch zu bestimmten Themen. Ne? Ich stelle mir das schon schwierig vor. Wobei helft ihr oder, nein, vielleicht ist, ich weiß, ich bin jetzt provokativ, ne? Würdest du sagen, schlechte Promotionsbetreuung ist auch wissenschaftliches Fehlverhalten?
Es kommt drauf an, wie genau sie sich auswirkt, sage ich mal so. Weil was wir sehen, sowohl in der Beratungspraxis als auch ich und meine Kollegin haben vor einiger Zeit eine Umfrage durchgeführt unter anderen Ombudspersonen, um zu befragen, was für Konflikte bei ihnen eigentlich landen. Und da haben wir eben auch gefragt, wie oft sind die eigentlich verwoben mit noch anderen Konflikten? Und was rauskam, ist sehr häufig. Also sehr häufig haben wir nicht nur einen Konflikt, also zum Beispiel die schlechte Promotionsbetreuung, die du angesprochen hast, sondern dann kann es ganz oft vorkommen, dass es damit zusammenhängt, auch noch andere Konflikte gibt, die sozusagen dann, ich sag mal, nochmal stärker in die gute wissenschaftliche Praxis fallen. Aber natürlich ist auch eine gute Betreuung, wäre Teil von Verständnis von guter wissenschaftlicher Praxis. Die Frage ist dann natürlich, wir sind ein Vermittlungsgremium. Wie kann ich da am besten vermitteln? Das ist natürlich das, was für uns immer die wichtige Frage ist.
Naja, und vielleicht ist auch nochmal die Frage, also ich könnte mir vorstellen, erstens, dass so verwobene Konflikte auch sein könnten, Promotionsbetreuung und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, so, ne, also dass so eine Weisungsbefugnis, dass noch irgendwelche Ämter irgendwie in der Wissenschaft oder in der Universität, in der Hochschule sind. Und eigentlich ist ja auch die Frage, was ist gute Promotionsbetreuung, ne, müsste man sich ja eigentlich jetzt auch nochmal, ne, also es gibt ja immer zwei Seiten. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wenn man zwei Leute zu diesem Thema befragt, also Promovent, Promovendin und Betreuer, Betreuerin, dass da ganz verschiedene Sachen.
Ja. Und auch nochmal, was da auch nochmal hinzukommt, ist tatsächlich auch so eine, die Unterschiede zwischen den Disziplinen. Also wenn ich in den Naturwissenschaften in einem Team promoviere, sieht meine Zusammenarbeit und die Betreuung vielleicht ganz anders aus, als ich komme aus den Literaturwissenschaften, Individualpromotion. Ich habe sehr viel allein gearbeitet. Das heißt, da kommen natürlich auch nochmal andere Vorstellungen. Wie sieht eine gute Betreuung aus und nach was richtet sie? Dann meistens nach meinen Peers. Also ich gucke links, rechts, wie werden die anderen betreut? Und daraus nehme ich ja auch ein bisschen wahr, was ist normal? Irgendwo muss ich ja auch sozusagen als junge Promoventin sozusagen rauskommen, was ist eigentlich gute Betreuung und an was mache ich die fest? Und meistens sehe ich das erst dann, wenn Probleme auftreten.
Ja, und ich glaube auch nicht alle brauchen die gleiche Betreuung, ne? Das kommt ja auch drauf an, wo kommen die Leute her, welche Vorerfahrung haben sie, wie ist das Promotionsprojekt, ne? Und wer ist da noch so mit im Boot, ne? Im Kolleg ist das vielleicht nochmal anders, wie du sagst, oder in den IngenieurInnenwissenschaften und so. Frage: Mit welchen Themen kommen Promovierende und zu euch, weil man kann ja, jede Person darf ja zu euch auch kommen, ne? Erstens ist die erste Frage, wie kommen die und wie läuft so ein Prozess ab? Und die dritte Frage, ich teaser die schon mal an, ist eigentlich Ombudsverfahren versus Rat einholen. Also vielleicht erstmal das Erste. Mit welchen Themen kommen die?
Genau, ich ganz nochmal so als Einstieg. Es können sich alle WissenschaftlerInnen in Deutschland an uns wenden. Auch weil die Frage manchmal kommt, ist es kostenfrei? Wir werden das manchmal gefragt, ob das kostet. Nein. Und man kann sich auf verschiedenen Wege an uns wenden. Die meisten wenden sich per Telefon oder E-Mail an uns. Wir haben auf der Website auch ein Kontaktformular. Und es kommt auch durchaus noch vor, dass Leute uns einen Brief schreiben. Auch das ist möglich.
Okay.
Das heißt, diese Möglichkeiten gibt es. Und wie auch schon gesagt, Leute können sich anonym an uns wenden oder sie können das unter Namen mit Institut etc. tun. Wir arbeiten dabei streng vertraulich. Das heißt, alle Informationen inklusive Namen etc. bleiben bei uns. Und es ist immer abhängig von der Person, die bei uns anfragt, welchen Schritt wir als nächstes gehen und ob wir den gehen. Und da bin ich gleich schon bei deiner zweiten Frage oder vielleicht war es auch die dritte. Ich springe jetzt mal ein bisschen.
Ja, mach mal.
Was sind eigentlich die unterschiedlichen, ich sag mal, zwischen Beratung und Vermittlungsverfahren? Es kommt durchaus vor, dass Leute uns anrufen mit einer Frage oder zu einer Thematik. Da liegt manchmal noch gar kein Konflikt zugrunde, sondern einfach Leute, die sagen, wie ist das eigentlich? Und die eine Einschätzung haben wollen zu ganz unterschiedlichen Themen. Also Fragen von, darf ich eigentlich mich selbst zitieren und meine eigene, darf ich ein Paper von mir nochmal in eine andere Sprache übersetzen? Oder ist das selbst Plagiat? Oder ich habe hier Daten erhoben, kann ich die mitnehmen, wenn ich an eine andere Institution gehe? Da ist teilweise noch gar kein Konflikt da oder gar kein Verstoß, sondern Leute wollen erstmal wissen, was ist möglich, was ist von der guten wissenschaftlichen Praxis gedeckt. Oder auch sie beobachten was und sagen, ich habe hier das und das gesehen, ich habe da ein ungutes Gefühl und sie möchten da gerne nochmal eine unparteiische Meinung drauf oder dazu haben. Den Leuten steht es total offen, nach dieser Beratung zu sagen, danke, das hat mir geholfen. Super, vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid. Und dann ist damit sozusagen die Beratung zu Ende. Wenn tatsächlich Hinweise auf einen Verstoß vorliegen oder einen Konflikt vorliegt, dann klären wir die Leute darüber auf, was machbar ist, also wie wir vorgehen würden. In den allermeisten Fällen bedeutet das, dass wir die Gegenseite für eine Stellungnahme kontaktieren. Das heißt, wir holen uns Informationen von der anfragenden Person, wir sichten diese, wir besprechen die mit dem Gremium und dann treten wir an die Gegenseite heran, um uns eine Stellungnahme zu holen, um sozusagen den Konflikt oder den möglichen Verstoß von beiden Seiten geschildert zu bekommen. Weil nur dann können wir, beziehungsweise das Gremium, den wirklich einschätzen. Ob es in so ein Vermittlungsverfahren geht, hängt von der anfragenden Person ab. Wir holen uns immer das schriftliche Einverständnis ein für diesen Schritt. Das heißt, wir besprechen es im Gremium, was man machen könnte, wie wir die Sache einschätzen, kommen dann zurück an die anfragende Person und sagen, wir sehen hier Möglichkeiten, wir sehen hier einen Hinweis, dass wir vorlegen können. Wir würden jetzt an die Gegenseite herantreten, zum Beispiel, sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden? Und nur wenn wir das Einverständnis haben, machen wir diesen nächsten Schritt. Das ist ganz wichtig, ich sage das immer dazu, damit Leute wissen, wenn sie sich an uns wenden, treten sie nicht so einen Prozess los, über den sie keine Kontrolle haben, sondern sie können mitbestimmen, ob der nächste Schritt passiert oder nicht. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja.
Und mit welchen Themen kommen sie zu uns? Ich glaube, das war auch ein Teil der Frage. Mhm. Bunt gemischt. Wir haben tatsächlich für alle, die interessiert sind, wir veröffentlichen Jahresberichte, wo wir auch immer eine Auswertung geben, welche Anfragen, welche Themen wir haben. Das ist immer so ein Tortendiagramm und das ist sehr bunt.
Okay, das werde ich dann verlinken. Das werde ich auf eurer Webseite finden. Das verlinke
genau, ich kann dir den Link auch nochmal schicken.
Ja, cool.
Und wir sehen, das größte, ich sag mal, Tortenstück in diesem Tortendiagramm sind Fragen zur Autorschaft und Autorschaftskonflikte, was aber auch ein weites Feld ist. Also da können natürlich Sachen mit reingehören wie, ich habe nicht die Autorschaft bekommen, die ich erhofft habe oder die ich der Meinung bin, die mir zusteht oder jemand anders steht auf dem Paper drauf. Die Person sollte da vielleicht gar nicht draufstehen, aber auch Autorschaftsreihung. Ich wollte die erste Autorschaft bekommen, jetzt bin ich auf Platz 3 oder so. Das ist aber etwas, das sehen wir. Dazu wird viel angefragt. Natürlich auch, weil Autorschaft so eine wichtige Währung in der Wissenschaft ist.
Ja, ja.
Danach folgen dann relativ nah Hinweise oder Fragen zu Plagiaten, wo auch so Selbstplagiaten reingehört. Und dann Fragen zum Umgang mit Datennutzung.
Kurz mal Datennutzung. Das frage ich mich immer wieder mal. Also, vielleicht gibt es keine richtig gute Antwort, aber wem gehören denn die Daten?
Ja, dazu gibt es tatsächlich keine gute Antwort. Wem gehören die Daten? In der Theorie nutzen wir sehr, sehr ungern dieses Wort Dateneigentum. Deswegen so in Artikeln zu dem Thema findet man auch ganz oft so gehören dann so in so Gänsefüßchen drin. Weil die Frage, und auch wenn, ich habe ja war selbst in der Beratungspraxis, wenn Leute ankommen und anrufen oder schreiben und sagen, ich habe hier jahrelang Daten erhoben, ich habe die ausgewertet, das sind doch jetzt meine Daten, kann ich die jetzt mitnehmen? Und ich bin meistens oder manchmal die Erste gewesen, die gesagt hat, naja, so einfach ist das nicht mit dem, wem gehören eigentlich die Daten? Und ich versuche dann immer mit den Leuten so ein bisschen auseinander zu teasern, um was geht es eigentlich? Also geht es um Fragen von Datenzugang? Wer darf Zugang zu diesen Daten haben? Kann ich weiter Datenzugang haben, wenn ich das Institut verlasse oder die Betreuung wechsle? Geht es darum, wer bestimmen darf, was mit diesen Daten passiert, mit wem sie geteilt werden, wie sie ausgewertet werden, wie sie publiziert werden und so weiter. Und meist, wenn man tiefer reingeht und guckt, um was geht es eigentlich, dann wird es produktiv, dass wir schauen können, wie können wir da nämlich helfen. Weil, um mal zurückzukommen, wem gehören die Daten? Das ist ein sehr komplexes Thema, weil es da ganz viele Stellschrauben gibt, die das mitbestimmen. Es geht um die Art von Daten. Es geht darum, wie das Projekt finanziert wurde. Es geht auch darum, auf was für einem Arbeitsvertrag oder vielleicht bin ich mit einem Stipendium eingestellt. Arbeite ich im Team? Habe ich das allein gemacht unter Anleitung oder nicht? Was ist meine, bin ich Professorin? Bin ich Promovierende? Da gehören so viele Aspekte mit rein, die ich mir dann erstmal angucken muss, zu schauen, wie ist eigentlich die Situation hier. Und erst dann kann man schauen, wie kann man diese Frage beantworten. Und meist ist es tatsächlich, gibt es darauf nicht diese klare Antwort, oh, die gehören genau dieser einen Person, sondern es gibt verschiedene Pflichten und Rechte an diesen Daten. Okay. Dazu gehören die Pflicht, die zu archivieren. Die gehören fällt dann meist in die Institution, wo die Daten erhoben worden sind. Die Rechte, die Daten zu nutzen, fällt zum Beispiel nach dem Kodex der DFG oder sollte bestmöglich der Person zufallen, die die Daten erhoben hat. Das heißt, wir sehen hier auch wieder, dass wir wegkommen von diesem Eigentumsbegriff und eigentlich hin zu den verschiedenen Nutzungsarten und Fragen und Aspekten.
Ja, ich krieg das häufiger mit, dass Promovierende Daten erheben und dann die in ihrer Dissertation nutzen wollen und dann geht das irgendwie nicht. Und was jetzt so eine Anschlussüberlegung, die ich gerade habe, ist ja auch, dass vielleicht zunehmend Promotionsprojekte auch wirtschaftlich finanziert, also aus der Wirtschaft finanziert werden. Oder dieses Thema Industriepromotion gibt es ja auch, dass Leute in der Industrie promovieren, aber da dann der Konflikt ist, dass Dissertationen veröffentlicht werden müssen. Und dann auf einmal gesagt wird, ja, aber du kannst es nicht veröffentlichen. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt in den letzten, würde ich jetzt mal sagen, 10, 15 Jahren, dass das auch immer wieder ein Thema war. Und vielleicht wird es ja auch zunehmen. Seht ihr sowas, dass sowas zunimmt? Also kriegt ihr das mit? Gibt es Trends? Frage ich jetzt mal einfach so.
Genau, gibt es Trends? Das ist sehr schwer zu sagen, weil uns tatsächlich, ich sage jetzt mal für den ganz deutschen Raum, fehlen uns einfach die Zahlen. Wir erheben welche und publizieren anonym die Anfragen. Aber auch da ist es schwer, ich sage jetzt mal, noch weiter runter zu gehen, als jetzt die Anfragen nach Themen zu ordnen oder bestimmte, ich sage jetzt mal, übergreifende Themen zu adressieren, weil tatsächlich die Fälle bei uns, die bei uns eingehen, so heterogen sind, so unterschiedlich gelagert, selbst wenn ich mir nur in Anführungszeichen Autorschaften angucke, dass es dann wirklich sehr schwer ist, nochmal zu gucken, gibt es jetzt innerhalb dieser Kategorie oder innerhalb der Kategorie Daten nochmal Trends. Und dafür sind dann die Zahlen von uns, obwohl wir wirklich steigende Fallzahlen haben, zu klein. Das heißt, was ich eigentlich bräuchte, ist, ich bräuchte die Zahlen sozusagen aus ganz Deutschland von den Ombudsstellen. Und das sind dann natürlich aber auch nur die Zahlen von den Fällen, die gemeldet werden. Das sind dann natürlich auch nicht die Zahlen von allen Konflikten, die vorkommen.
Ja, klar, stimmt. Was wollte ich fragen? Ach so, vielleicht jetzt so mit Blick auf, was ich sagen wollte, steigende Fallzahlen ist vielleicht auch, weil ihr immer bekannter werdet, oder? Es ist wahrscheinlich nicht, dass die Probleme zunehmen, sondern eher, dass man sich an euch wendet.
Ja, das ist tatsächlich sehr schwer zu sagen. Ich sage immer, wir brauchen mehr Zahlen und das wäre auch sehr wichtig. Aber aus mehr Zahlen kann ich leider nicht unbedingt ablesen, was die Ursachen sind. Also ich kann bei uns sagen, wir haben fast eine Doppelung von Anfragen innerhalb der letzten Jahre. Wir wissen aber natürlich nicht genau, woran das liegt. Ich glaube durchaus, dass wir sehr präsent sind, sehr präsent und leicht findbar auch im Online. Das heißt, was natürlich auch viele machen, ist, dass wenn, besonders wenn sie die Strukturen an ihren Universitäten nicht sozusagen unbedingt kennen oder nicht sofort wissen, ach, da gibt es diese Ombudsperson, ich weiß sofort, wo ich die finde, dann googeln sie natürlich erstmal. Ja, auch um zu schauen, gibt es vielleicht auch schriftlich irgendwas. Und ich glaube, weil wir sehr viel auch Informationen auf unserer Webseite haben, landen viele Leute auch auf unserer Webseite.
Ja. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Podcast bekannter mache und dass ihr ganz viel Arbeit kriegt. Ich habe noch so eine letzte Frage. Wie viel oder was denkst du, also ist vielleicht so ein bisschen persönlich, was denkst du, wie viel Anliegen ihr löst? Also gibt's so das bei euch, dass du sagst, ah, da bin ich selber nicht so mit zufrieden oder und gibt's auch so, dass du sagst, yes?
Es gibt durchaus diese Momente, wo ich sage, cool, da konnten wir Leute helfen und das ist natürlich auch das Bereichernde auch an dieser Arbeit, dass man das Gefühl hat, so ja, ich habe jetzt einer Person wirklich weitergeholfen. Und es kann sowohl sein bei Leuten, die sag jetzt mal nur in Anführungszeichen eine Beratungsanfrage haben, weil auch das ist ja, wenn Leute unsicher sind, darf ich das jetzt machen oder so und den Leuten weiterzuhelfen, die sagen, ach, das hat mir so weitergeholfen. Das ist sozusagen auch ein Erfolg, aber natürlich auch, wenn wir, ich sag jetzt mal, längere Konflikte haben, die dann beigelegt werden können, für die eine Lösung gefunden wird. Das ist natürlich immer sehr cool. Aber natürlich gibt es auch, und auch da kann ich wenig Zahlen nennen, auch weil wir tatsächlich haben Konflikte, die teilweise sehr lange gären und auch gehen oder von uns betreut werden, dass es schwer ist, so eine Erfolgszahl zu sagen, wie viele werden eigentlich erfolgreich gelöst. Manche Konflikte oder manche Leute melden sich dann auch nicht mehr wieder oder wir geben die auch ab an lokale Ombudspersonen, werden dann natürlich nicht unbedingt dann informiert, wie der Konflikt ausgegangen ist. Also bei einigen Konflikten können wir das auch gar nicht sagen.
Gibt es sowas, dass ihr die auch an Anwälte verweist? Also ich habe gesehen, dass auf eurer Seite steht, man kann sich nicht bei den FAQs, man kann sich nicht an euch wenden, wenn es schon ein Anwalt eingeschaltet ist.
Genau, deswegen, wenn Leute sagen, da ist schon ein Anwalt mit drin oder ich habe mir bereits eine Anwältin genommen, dann wird einfach die Vermittlung sehr schwierig und eben auch wird es sehr schwierig, dieser Aspekt der Vertraulichkeit, weil natürlich, wenn das möglicherweise eben vor Gericht geht oder so, dann ist natürlich Vertraulichkeit nicht gewährt und auch das Ziel der Vermittlung, dass für beide Seiten sozusagen eine faire in der Vermittlung entstehende Lösung entsteht, ist dadurch teilweise beeinträchtigt. Aber es gibt natürlich Fragen, die nichts mit der guten wissenschaftlichen Praxis zu tun haben, ne? Aber die zum Beispiel eher das Arbeitsrecht betreffen, die bei uns ankommen, wo wir sagen, das fällt jetzt nicht unter die GWP, aber das ist Arbeitsrecht oder das sind arbeitsrechtliche Fragen. Gehen Sie doch mal in Richtung Personalrat zum Beispiel. Also wo es durchaus, ich sage jetzt mal, angrenzende Themen gibt, wo wir Leute weiterleiten an andere Stellen und wo denn durchaus sinnvoll auch sein kann manchmal, dass sich eben Leute juristische Beratung, es gibt ja auch juristische Beratung sozusagen innerhalb der Uni, sowohl für Studierende oder sozusagen jüngere Statusgruppen als dann eben auch zum Beispiel für ProfessorInnen, dass sie sich dann eine juristische Beratung holen, eben genau bei diesen Themen, wo wir sagen, das ist juristisch, da können wir gar nicht genau dazu sagen.
Okay, dann ich glaube, dass ich jetzt erstmal super informiert bin und danke dir, Dr. Katrin Frisch.
Sehr gerne.
Von der Geschäftsstelle Ombudsmann für die Wissenschaft.de demnächst. Also ich glaube, man braucht nur Ombudsmann für die Wissenschaft googeln und dann findet man.
Genau, und dann findet man uns, wie gesagt, aber okay. Findet uns tatsächlich sehr gut.
Ja. Ich hoffe, dass wir mit dieser Episode ein bisschen aufklären konnten, weil natürlich auch als Coach beispielsweise an mich Themen herangetragen werden, von denen ich denke, ja, da müsste jetzt mal jemand sich einschalten oder jemand auch mal sagen, auch gerade was bei mir öfter vorkommt, ist nämlich auch wem gehören die Daten, kann ich die mitnehmen? Oder aber auch so Missbrauchsgeschichten. Also ich würde das jetzt mal so darunter fallen lassen. Ach, wollten wir nicht eigentlich noch über Lösung? Wolltest du nicht nochmal so drei Tipps geben, was man tun kann?
Genau, das wäre ein schönes Ende, oder?
Wenn ja, dann haben wir dann
sage, auch. Was würde ich denn Leuten raten, so aus unserer Perspektive? Tatsächlich, ich bleibe mal genau beim Thema Daten, was du angesprochen hast, weil das natürlich auch mein Thema ist, zu dem ich viel, viel arbeite. Besonders für Promovierende, je wichtiger die Daten in ihrem Forschungsprojekt sind. Ja, also wenn Leute wissen, sie führen ganz viele Interviews, sie erstellen Fragebogen, führen Interviews oder Leute, die lange auf Exkursionen Daten erheben, diese auswerten, je wichtiger die Daten im Forschungsprojekt sind, desto mehr sollten sich die Leute im Vorhinein damit beschäftigen, wie sieht das eigentlich aus mit der Datennutzung im Projekt. Gibt es Datennutzungsvereinbarungen? Gibt es schriftliche Festlegungen? Wer darf mit den Daten arbeiten? Und ganz wichtig, wie sieht's in, ich nenne es immer Umbruchssituationen aus? Also was passiert damit mit den Daten, wenn ich meine Betreuungsperson wechsle, wenn ich aussteigen muss, die Finanzierung ausläuft, wie auch immer? Das sind Sachen, mit denen möchte man sich nicht natürlich am Anfang immer beschäftigen. Wir sehen das aber leider, dass das hilfreich ist, weil das genau das Wissen ist, was ich dann brauche, wenn es mal zu einem Konflikt kommen sollte. Und im Idealfall brauche ich das Wissen nicht, weil es nicht dazu kommt. Damit zusammenhängt, empfehle ich Promovierenden auch immer relativ am Anfang, und das sehen wir an Universitäten auch mehr und mehr. Es gibt mehr Programme, Workshops, Veranstaltungen zum Thema gute wissenschaftliche Praxis, das einfach mitzunehmen. Das klingt manchmal nicht so super spannend. Das ist aber sehr hilfreich, einfach zu wissen, wo finde ich Informationen, wo muss ich nachgucken, um zu wissen, wie sieht es eigentlich aus mit Autorschaft? Wie sieht es aus mit Daten? Wo sitzt meine Ombudsperson? Wo erreiche ich die? Was hat meine Uni für Strukturen? An manchen Unis entstehen zum Beispiel auch gerade Ansprechpersonen, Büros für Machtmissbrauch. Was sind andere Strukturen? Das einfach für den Fall im Hinterkopf zu haben, ist super wichtig. Und als dritten Tipp sage ich sehr gerne, nicht erst warten, bis ein Konflikt da ist oder der eskaliert ist, sondern gerne keine Angst zu haben, sich wirklich frühzeitig nur für eine Beratung, nur für eine Frage gerne an uns oder an die lokale Ombudsperson zu wenden. Es gibt da ja auch die Promotionsschulen oder so, wo es ja auch so diese Graduate Schools, wo es ja durchaus auch Beratungsstellen gibt. Also sobald es jetzt mal das erste ungute Gefühl aufkommt, einfach mal eine Ombudsperson kontaktieren und diese Frage stellen. Und das hilft manchmal sehr viel, eine Sache schon zu lösen, bevor überhaupt ein Konflikt entsteht. Ja.
Deinen ersten Tipp, ne, den habe ich irgendwie, weiß ich nicht, den habe ich nicht so richtig mitgeschnitten. Du hast gesagt, sich da frühzeitig drum kümmern. Was heißt das denn?
Was heißt das? Einmal zu gucken, steht im natürlich auch hier wieder abhängig, wie promoviere ich eigentlich? Ne? Ist das eine Individualpromotion im Team? Habe ich mir das Thema selbst ausgesucht oder habe ich mich beworben auf eine Stelle, wo das Thema schon feststand? Und einfach mal zu gucken, gibt es in meinem Team oder in meinem Institut, gibt es da Vereinbarungen, Festlegungen, wie mit Daten umgegangen wird? Das ist in den Fächern teilweise sehr unterschiedlich etabliert. Auch so, ich sage mal, Thema Forschungsdatenmanagement, was sich zunehmend etabliert. Da gibt es auch eine gute Webseite dazu, forschungsdaten.info, wo ganz viel zum Thema Forschungsdatenmanagement, wie kann ich Daten vom Anfang des Projektes bis zum Ende gut verwalten und da eben ganz oft eben auch diese Fragen schon adressieren. Wer darf diese Daten wie nutzen?
Ah ja, okay. Ich glaube, weißt du, was ich nämlich gerade denke, so, das hört sich ja alles total gut an und organisiert und so. Ich glaube, dass in der Praxis in vielen Promotionsprojekten am Anfang nicht darüber gesprochen wird und dass Promovierende vielleicht gar kein Gefühl auch dafür haben, also zu Recht auch nicht entwickeln können. Dann wird einfach irgendwas so gesagt, so, dann erhebst du jetzt mal diese Daten und dann werden Messungen gemacht und dann hinterher wird gesagt, ja, du kannst die Daten aber nicht mitnehmen oder du darfst die Daten nicht publizieren. Also das heißt, schon auch so eine Sensibilität dafür entwickeln, dass sowas auch zum selbstbestimmten Promovierenden dazugehört. Ne?
Ja, deswegen sage ich auch, diese Beschäftigung mit dem Thema GWP ganz am Anfang oder auch gern schon im Masterstudium, ne, wenn ich weiß, ich will vielleicht eine Promotion machen, um eben genau diese Themen auf dem Schirm zu haben, sensibilisiert zu sein, was sollte ich klären, bevor ich so richtig loslege? Ja. Was für Themen sollte ich ansprechen und wen kann ich dabei um Hilfe bitten? Das sind Sachen, die, glaube ich, ein gutes Handwerkszeug sind, neben eben den ganzen methodischen Fragen. Und ich verstehe total, ich war ja selber in der Situation, du ja auch. Ich bin eine junge Promovierende und ich weiß eigentlich gar nicht, wie das läuft. Und man schlittert da so rein. Ganz oft ist natürlich auch in der Universität, die Betreuungsperson ist vielleicht auch jemand, die mit der man ein gutes Verhältnis aufgebaut hat, die man schon aus dem Studium kennt. Und wo man nicht jetzt sofort reinkommt mit so einem Thema und sagt, wie ist das eigentlich, wenn ich mal aufhören sollte?
Ja, genau.
Das heißt, wir sehen da auch noch, dass da durchaus Sachen, ich sage jetzt mal, verbessert werden können, dass eben diese Last oder diese Arbeit eben nicht nur auf den Schultern der jungen Promovierenden sind, kümmert euch mal, bildet euch mal, sensibilisiert euch mal, sondern dass es auch Teil natürlich einer guten Betreuung ist, dass die Betreuungsperson sagt, guck mal, wir haben hier dieses Dokument für Datennutzungsvereinbarung. Mhm. So sieht es aus. Das passiert mit den Daten, nachdem du diese Daten erhoben hast. Ja. Und das würden wir eigentlich gern sehen, dass das zunehmend einfach normal wird. Ein normaler Teil der Betreuung, dass am Anfang über solche Sachen gesprochen wird, sehr offen. Und dass das kein Indikator für eine Art Misstrauen ist oder so von wegen, wie sieht es eigentlich aus? Wem gehören denn diese Daten? Sondern dass einfach das als ein ganz normaler Teil von, genauso wie man in Methoden eingeführt wird, dass auch über sowas gesprochen wird.
Ich fand es gut, den Link zur Forschungsdateninfo, den mache ich jetzt auch nochmal auf diese Seite, auf der ich das alles gesammelt habe. Und wer den Podcast hört, kann dann in den Shownotes auch auf den Link gehen und alle die Übersicht aller Links haben. Ich danke dir sehr. Ich glaube, das war nicht unser letztes Gespräch.
Sehr gerne.
Weil ich glaube, da wird demnächst auch noch was kommen. Und ich freue mich schon auch, dass das Bewusstsein für, du sagst GWP, gute wissenschaftliche Praxis, ich muss das jetzt hier nochmal sagen. Weil
das ist so natürlich so die bereite Arbeit jetzt für Abkürzung.
Ja, ich habe im Buch, dann habe ich ja irgendwie ein bisschen was überlesen und dann habe ich gedacht GWP und dann habe ich mir eine halbe Seite überlegt, was ist denn jetzt GWP? Und dann habe ich gedacht, ja klar, Logo, gute wissenschaftliche Praxis. Liebe Dr. Katrin Frisch, ich danke dir sehr für das Interview, alles Weitere finden alle, die das hören, jetzt auch nochmal bei euch auf der Webseite.
Genau, da ist ganz viel Literatur. Ich mache auch nochmal ein bisschen Werbung auch für unsere Website. Wir haben tatsächlich sehr viel Literatur, auch Informationsliteratur, auch für WhistleblowerInnen, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber also auch für Leute, die sagen, ich beobachte da was. Ja. Das heißt, wir haben wirklich sehr viel Literatur zu verschiedenen Themen, auch zu KI, das kommt ja gerade. Das heißt, da ist auch wirklich sehr viele Literatursammlungen zu verschiedenen Themen, die vielleicht auch schon Leute sozusagen im ersten Schritt schon mal weiterhelfen, um zu schauen, was gibt es eigentlich schon zu meinem persönlichen Thema oder zu meinem Konfliktfall.
Ja, sehr cool. Unser nächster Podcast wird sein zu Whistleblower und KI. Da habe ich total Bock drauf. Ich warte, bis das alles bei euch auf der Webseite steht. Dann werde ich mich informieren und dann melde ich mich. Herzlichen Dank erstmal.
Ich danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal, sag ich mal.
Ja, danke schön. Danke fürs Dranbleiben. Ich hoffe, dass dir diese Episode gut geholfen hat und dass du jetzt ein bisschen besser weißt, was du tun kannst, wenn du in einen Konflikt gerätst und auch, was du tun kannst, bevor du in einen Konflikt gerätst. Hier ist das Thema, wem gehören die Daten? In vielen Fällen interessant. Trau dich, darüber mit deiner Promotionsbetreuung zu sprechen. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Danke fürs Dranbleiben. Empfiehl diesen Podcast doch weiter an diejenigen, die es brauchen können. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.